ich würde mich vielleicht auch als trotzig beschreiben manchmal.
Ach,
als religiös trotzig. Weil ich nicht alles sofort übernehme, nur weil es mir jemand sagt, sondern dass ich das erst erleben und begreifen möchte und mir meine eigene Meinung dazu bilde. Dann sage ich herzlich willkommen zu Jesus und Pizza und einer neuen Episode unserer aktuellen Staffel Ich glaube was, was du nicht siehst. Und bei uns heute digital sitzt die Karin. Hallo Karin, schön, dass du da bist.
Hallo.
Karin, du bist bei uns in der Gemeinde in Waldfrieden seit, weißt du das? Seit wann seid ihr bei uns?
2017.
Okay. Also seit 4 Jahren. Und es ist unglaublich, du bist ja, also wir werden auch gleich nochmal drüber sprechen, denn wir wollen ja gerne wissen, was du glaubst, was wir nicht sehen. Und was ich auf jeden Fall als erstes denke, wenn ich an dich denke, liebe Karin, dann ist es, wie abgefahren ich das finde, wie viel du bei uns in der Gemeinde machst. Also von der Fadi-Arbeit beispielsweise zu Initiativen wie eine Hunde-Sabbert-Schule. und da ist wirklich super viel Energie und Ideen und das ist immer ganz, ganz schön. Und ich bin ganz gespannt, jetzt aber ein bisschen was über deine Geschichte zu hören. Denn Miki hat mir gesagt, dass du eine ganz interessante Glaubensgeschichte so hinter dir hast und da ja auch immer noch drin bist. Und da haben wir aber eigentlich noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Das heißt, ich bin da heute sehr gespannt, da ein bisschen mehr drüber zu erfahren.
Ja, gerne. Also ich würde vielleicht einfach mit meiner Biografie mal anfangen.
Ja, starten wir gern gleich rein.
Ja, ich bin 1986 im wunderschönen München geboren worden. Also ich bin waschechter Münchner, auch wenn man das nicht ganz hört. Ich habe einen norddeutschen Papa. Und wurde dann mit ein paar Monaten in St. Silvester katholisch getauft. Mhm. Und also ich bin in eine christliche Familie geboren worden und meine Mama ist katholisch und ich habe dann auch das Kirchenjahr so miterlebt immer und ich hatte in der Grundschule eine ganz tolle Religionslehrerin, die mich sehr begleitet hat. Ich habe dann mit 8 Jahren auch die Kommunion gemacht, also als Kind zieht man sich natürlich dann auch diese schönen Kleider an und man hat da schon eine gewisse Erwartung, wenn man zu seiner Kommunion geht. Man wird darauf vorbereitet, man bekommt Kommunionsunterricht und diese Zeit hat mich auch geprägt. Das war bei einer Mama von einer Klassenkameradin, haben wir uns dann wöchentlich getroffen und haben dort auch ganz viele biblische Geschichten gehört und haben uns darauf vorbereitet, das Abendmahl endlich bekommen zu dürfen, wie die Großen sich anzustellen, das war schon sehr prägend eigentlich in meinem Glaubensleben. Und das war ja eine Zeit, in der ich auch Gott sehr intensiv erlebt habe, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin Christ, ich gehöre zu einer Gemeinschaft dazu und habe dann da eigentlich so angefangen, ja, eine Beziehung auch zu Gott aufzubauen. Dann haben wir bei meiner Tagesmutter habe ich auch sehr viel von Gott gehört. Die war auch ein christlicher Mensch, die war sehr engagiert in der Kirche. Und da habe ich zum ersten Mal eigentlich so mitbekommen, dass man da auch mithelfen kann, dass man dass man da auch gewisse Privilegien hat. Zum Beispiel darf man dann in die Kirche, wenn gar keiner da ist, wenn man sich alles mal in Ruhe anschauen kann. Mhm. Da darf man dann auch mal auf den Altar klettern und ihn von oben angucken. Und das habe ich schon, das habe ich sehr positiv in Erinnerung. Feste vorbereiten, die Kirche schmücken, das hat mir als Kind sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann später ging es dann um die Firmung. Und dann habe ich auch, da ist man ja schon ein bisschen älter, ich war 14.
Und dann vielleicht einmal für die nicht so ganz Kirchenfesten, also Kommunion hattest du mit 8, dann Firmung, genau. Kannst du einmal kurz was dazu sagen? Was bedeutet das jetzt für denjenigen, der sich damit nicht auskennt?
Also bei uns ist das damals so gewesen, dass ich habe es auch nicht mehr ganz in Erinnerung, aber die Taufe, du wirst als Baby getauft Und letztendlich bekommst du dann die Kommunion und mit der Firmung schließt du sozusagen alles ab, indem du da nochmal dein Glaubensbekenntnis verfestigst und erneuerst. Und trittst dann aber auch als vollwertiges Mitglied in die Kirchengemeinschaft der katholischen Kirche ein. Und daran bin ich so ein bisschen gescheitert. Also mein Glaubensbekenntnis war da, aber das Bekenntnis zur Kirche nicht wirklich.
Okay, wie kam das? Trotzdem,
ich habe einfach mit vielen Dingen ein bisschen gehadert. Ich habe auch ein paar negative Seiten aus unserer Gemeinde damals kennengelernt und habe mich teilweise gefürchtet, in dieser Kirchenbank zu sitzen. Und ja, also ich hatte manchmal das Gefühl, Gott beschütze mich, ich gehe heute wieder in die Kirche. Das hatte vielleicht auch ein bisschen mit der Beichte zu tun. Okay. Wir mussten auch vor der Kommunion des Öfteren beichten gehen und ich habe da fürchterliche Angst davor gehabt. Mich hat es wirklich geschaudert, da freitags wieder hin zu müssen. Und natürlich ein super braves Kind. aber schlimm war es dann nur halt, wenn man sich dann verstrickt hat und der Pfarrer gemerkt hat, dass ich ihm hier eine Lügengeschichte auftische.
Oh je.
Weil irgendwas wollte ich erzählen und dann ging es halt, ich habe den Meerschweinchenstall nicht geputzt, ich habe der Mama nicht geholfen. Und dann saugt man sich irgendwelche Sachen aus den Fingern. Mhm. Und dann kommt.
Ich will auch ein Sünder sein. Wenn du sagst, dass du schon mit 14 zwar das Glaubensbekenntnis sagen konntest, aber mit der Institution deine Distanz schon aufgebaut hast, würdest du sagen, dass das bei dir mit 14 schon sehr früh gewesen ist? Also ich kenne viele Leute, die diese Erfahrung gemacht haben, aber erst später, im Erwachsenenalter, wenn die dann so selber Familie hatten und so weiter. Bei dir scheint es irgendwie früher diesen Effekt gehabt zu haben.
Ja, also ich glaube, das liegt auch an meiner Familie, die mir da wirklich die freie Wahl gelassen haben, die gesagt haben, du kannst das machen oder du kannst es lassen, wie auch immer, wir stehen da hinter dir. Also das ist deine Entscheidung und du kannst auch noch warten oder sagen, du machst das irgendwann später. Man ist natürlich schon ein bisschen, fühlt sich unter Druck gesetzt, weil es die Freunde machen. Es ist schon ein bisschen so ein Gruppenzwang auch da. Wenn dann gefragt wird, und wann hast du deine Firmung und hast du dir schon was rausgesucht, was du anziehen willst? Und du sagst dann so, nee, eigentlich nicht. Mhm. Aber meine Eltern haben mir da sehr viel Freiheit gelassen. Also mein Papa ist ja auch evangelisch getauft und meine Omi war eine gläubige Frau, aber auch evangelisch. Und sie haben mich da schon sehr begleitet und haben gesagt, sie haben mir diese Entscheidung, sie haben mich versucht, mich darauf vorzubereiten, haben gesagt, wir möchten dir alles mitgeben, auch unsere Bedenken vielleicht, die wir selber mal haben oder Zweifel, die wir manchmal haben und haben ja da aber vollkommen freie Hand gelassen, ob ich das machen möchte oder nicht. Und es gab einfach auch viele Seiten, wo ich gesagt habe, okay, nee, also irgendwie Kirche habe ich jetzt gar nichts. Ich verbinde nichts mit der Kirche. Warum soll ich das machen? Warum soll ich, mein Glauben habe ich doch schon öfter bekannt. Ich habe immer gesagt, der liebe Gott weiß, dass ich ihn mag. Aber die Kirche war eben, wo ich gesagt habe, das passt irgendwie nicht zu mir. Das ist nicht meins.
Aber kannst du da vielleicht, also weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere Zuhörer da jetzt nicht so ganz die Brücke kriegt, weil am Anfang sagtest du so auf dem Altar klettern und dann hier irgendwie dann so das ein oder andere dann da auch irgendwie mitarbeiten und so und dass dich das fasziniert hat und dass du das schön fandst. Und dann jetzt aber so, hey, da habe ich irgendwie einfach gemerkt, so nee, da hatte ich teilweise sogar Angst oder da habe ich einfach das Gefühl gehabt, das passt nicht so richtig zu mir. Also nur, wenn du es erzählen magst, aber kannst du vielleicht so ein kleines bisschen so eine Brücke schlagen, dass man das ein bisschen besser zusammenkriegt?
Ja, also ich habe einerseits habe ich mich wohlgefühlt, wenn wir da mit meiner Tagesmutter zusammen was gemacht haben oder auch die Bibelwochen in den Ferien fand ich super schön, aber dann hatte ich eben auch Erlebnisse, wo ich vor einem Fegefeuer gekniet bin, über 2 Stunden lang und mir diese grausigen Bilder angesehen habe und da kam mir zum ersten Mal so die Erkenntnis, die Hölle gibt es nicht. Ich glaube nicht an einen Gott, der uns das antun würde, was ich hier sehe. Mhm. Und diese grausamen Bilder, die können ein Kind auch traumatisieren, wenn man weiß, man sitzt jetzt hier zur Strafe im Angesicht Gottes. Mhm. Er schaut auf dich herab und du weißt, wenn du das nächstes Mal nochmal machst, dann wirst du da landen, wo du gerade drauf schaust. Mhm. Und ich finde, es ist eine, also jetzt so retrospektiv gesehen, ist es wirklich eine krasse Erfahrung, wenn man in einer Kirche sitzt und betet, dass ein Gott vor der Kirche beschützt. Mhm. Und das ist, hat halt mit dazu beigetragen, dass ich mich zwar bei Gott geborgen und beschützt gefühlt habe, aber in der Kirche nicht angekommen bin.
Okay, verstehe.
Und ja, und dann habe ich auch mit der, also mit 15, 16 habe ich dann auch ein bisschen mein Glauben verloren. Man bekommt ja dann viele Einflüsse von außen. Mhm. Man hat neue Freunde, die alle sagen, alles Humbug. Mhm. Dann kommen die ersten Freunde, die sagen, weißt du, was alles Schlechtes auf der Welt passiert wegen der Kirche? Mhm. Dann entfremdet man sich so ein bisschen. Oder zumindest mir ging es so, dass ich dann auch gesagt habe, ja, ihr habt voll recht, dass wahrscheinlich ist das alles Käse und wahrscheinlich stimmt das alles gar nicht. Mhm. Und die Kirche hat so viel Schlechtes gemacht, da kann man eigentlich nicht dran glauben. Gott, warum lässt er das Böse auf der Welt zu? Die ganz typischen Fragen, die man sich auch als junge, erwachsene Frau dann stellt. Mhm. Mhm. Aber wenn es mir schlecht ging in meinem Leben, dann bin ich immer wieder in eine Kirche gegangen, egal ob es eine evangelische war oder eine katholische, aber ich habe mich immer wieder in eine Kirchenbank gesetzt. Ich habe gesungen oder gebetet oder beides gleichzeitig und ich habe gewusst, wenn ich falle, dann niemals tiefer als auf eine Kirchenbank. Und ich bin dann auch ab und zu in die Kirche gegangen, bewusst, dass da heute kein Gottesdienst ist oder ich habe meinen eigenen kleinen Gottesdienst vorbereitet und bin alleine in die Kirche gegangen, wenn keiner da war, weil dann habe ich mich da meistens am wohlsten gefühlt.
Mhm. Mhm. Darf ich dir eine Frage stellen, Karin? Wir haben jetzt einige Podcasts hier gehabt mit Leuten aus anderen Kirchen auch und auch aus dem freikirchlichen Segment. Und in unserer Freikirche gibt es ja unheimlich viele Leute, die früher mal katholisch waren und jetzt in einer Freikirche sind. Und es ist schon interessant, wenn man älter wird dann und wenn man so Dinge bemängelt in der jetzt neuen Kirche, in der man ist, dass viele sich dann wieder an ihre Ursprünge erinnern und sagen, damals in meiner Kirche hätte es das so nicht gegeben oder so. Habe ich ganz oft gehört, dass man dann doch so positive Momente mitnimmt, die man sich wünschen würde, jetzt in der Realität, in der man da ist, aber die jetzt nicht mehr da sind. Gibt es etwas, ich meine, du bist nicht alt oder du kannst jetzt nicht zurückschauen oder so und sagen, oh, damals, aber gibt es jetzt schon etwas, wo du sagst, also dieses Element von meiner Kirche, das hat mir gefallen, das vermisse ich ein bisschen?
Ist ganz schwierig. Ich glaube, ich glaube, dass ich bei uns nichts groß vermisse. Mhm. Also, was mich gewundert hat, als ich in die Gemeinde gekommen bin, wow, da trägt jemand Sandalen, da geht jemand mit offenen Schuhen in die Kirche. Das habe ich so noch nicht gesehen.
Ist ja auch unerhört.
Ja. Es ist Sommer, es ist heiß und man geht nicht schulterbedeckt und mit offenen Schuhen in die Kirche. Das war für mich neu.
Okay, interessant.
Und ich muss auch sagen, ich bin bis heute nie barfuß in die Kirche gekommen. Außer bei der Fußwaschung, das ist dann nochmal die Steigerung. Das kannte ich ja auch nicht.
Aber wahrscheinlich ist das ein Generationending, weil viele ältere Leute wenn es zu bunt zugeht oder zu offen oder zu alltäglich oder so, dann gibt es an manchen Stellen, habe ich schon Diskussionen gehabt mit älteren Gemeindegliedern, gesagt, ja, damals, weißt du, in meiner Kirche das Gefühl von Heiligkeit, Erhabenheit, vielleicht auch Ehrfurcht und all diese Dinge, das sind so Dinge, die mir fehlen in einer familiär orientierten, offenen Kirche. Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich ein Generationending oder ja, was ja dann anfängt, eine Rolle zu spielen.
Ich glaub,
aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, auch ich bin in München oft unterwegs und es gibt kaum eine Kirche, an der ich nicht kurz mal mich reinsetze und so. Und mich persönlich beeindruckt es, also in einem Riesenschiff dort zu sitzen, irgendwo ganz klein verschwinden zu können in der 48. Reihe und so. Also das hat schon einen Effekt, finde ich, wenn es um Andacht oder Nachdenken, Beten und so geht.
Ja, aber ich glaube, dass diese Dinge vielleicht auch einen einschüchternden Effekt haben, dass man sich dann eben klein fühlt.
Ja, oder positiv ausgedrückt, es hat einen regulierenden Einfluss. Also so.
Auf jeden Fall, also aber sobald du ein Piep sagst oder niesen musst, dann bist du für alle sofort präsent.
Okay.
Und jeder weiß, dass du da bist.
Das stimmt.
Die Akustik ist sehr gut. Ich lege eigentlich viel mehr Wert auf Festlichkeit, dass man Momente hat, die festlich sind. Dass man Momente hat, in denen man auch ernst sein kann, neben aller Modernität. Dass die Gemeinschaft imstande ist, auch zu einer festlichen Stimmung beizutragen, dass man weiß, dass was wir jetzt machen beim Abendmahl ist jetzt kein Halligalli-Kekse-Essen, sondern dass wir da wirklich einen Moment auch der Ernsthaftigkeit haben, dass wir das feierlich begehen. Das ist mir viel wichtiger als irgendwelche prunkvollen Prozessionen.
Aber habe ich das richtig verstanden? Du hast dann dich gegen deine Firmung entschieden oder hast du es trotzdem gemacht? Aber okay, weil das hat mich direkt erinnert an meine Jugendzeit. Ich bin ja im evangelisch geprägten Norden groß geworden, wo die Konfirmation eben sehr verbreitet ist und wo Konfirmation aber tatsächlich auch für viele weniger wirklich was mit Glauben zu tun hat. Ich habe mal mit einer Mutter von einer damaligen Schulfreundin gesprochen und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, als sie meinte, naja, das hat jetzt weniger was mit Glauben zu tun, sich konfirmieren zu lassen, sondern das ist eher so ein Eintritt in die Gesellschaft. Also so ein, man ist dann offiziell in der Gesellschaft aufgenommen und fand das immer total irre, wie sich dann da meine Mitschüler und Freunde da durch den Konfirmationsunterricht gequält haben, sich dann haben konfirmieren lassen, einen Haufen Kohle oder ein Auto oder stand irgendwas Großes finanziell, stand auf jeden Fall immer am Ende der Reihe und dann war es ein totaler Skandal, kann man schon fast sagen, als dann bei der Konfirmation einer Freundin einer aus ihrer Konfirmationsgruppe einen Tag vorher gesagt hat, Leute, ich pack das nicht. Ich glaube nicht daran, ich kann mich nicht nach vorne hinstellen, mich konfirmieren lassen, danach das Geld von Oma und Opa einsacken. Aber am Ende ist das eigentlich überhaupt gar nichts, wo ich wirklich hinterstehen kann. Und das war so der totale Aufschrei auf der einen Seite natürlich bei den ganzen Eltern und jedem, der dazugehört. Und die meisten Jugendlichen haben nur den Kopf geschüttelt und gesagt, warum lässt du dir die Kohle entgehen? Also das waren teilweise vierstellige Summen, die da die Jugendlichen eingesammelt haben. Und das war schon wirklich, also ich meine, eine vierstellige Summe für einen Teenager, das ist schon mehr als nur ein Taschengeld. So. Und ich weiß nicht, wie war das bei dir? Wie hast du das erlebt?
Also ich habe auch von vielen Mitschülern gehört, warum machst du das nicht? Du kriegst tolle Geschenke, das wird eine große Party, da ist doch egal, was du sagst, sag einfach ja. Aber ich wäre mir, glaube ich, vorgekommen wie der größte Heuchler. Und ich glaube, ich war zu anständig, um zu sagen, ich nehme von Oma und Opa Geld und hau die so übers Ohr. Biete hier eine Show und nee, das ist, da wäre ich mir total fremd gewesen. Das konnte ich nicht.
Wie ging es dann weiter? Du bist dann Teenager
Genau, also ich bin dann, habe dann ja eine Ausbildung auch gemacht, so Hotelfachfrau.
Ah.
Und okay. Hatte da auch keine wirklich schöne Zeit. Also ich habe sehr gelitten in meiner Ausbildung, erste eigene Wohnung. Ja, hatte plötzlich so voll das Erwachsenenleben, man muss sich um alles kümmern. Und auch da habe ich dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und habe da aber auch nicht gefunden, was ich wollte. Also ich habe einfach gemerkt, also ich habe irgendwie nach Sinn und nach Halt gesucht, habe es aber letztendlich auch nicht im Fitnessstudio oder sonst wo gefunden, sondern einfach in der Kirche, wo ich gesagt habe, das ist wirklich der Ort, wo ich hingehe, um mich geborgen und beschützt zu fühlen. Und ja, manche Menschen gehen in eine Bar und labern den Barkeeper voll und ich bin eben in die Kirche gegangen und habe Jesus ein Ohr abgekaut. Also und ja, also ich habe dort einfach auch Trost erfahren und das hat mich schon auch begleitet. Aber ich war damals auch noch katholisch, aber ich habe immer nur bemängelt und kritisiert eigentlich, was mir nicht passt. Aber ich bin damals nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ich wechsle einfach die Konfession. Mhm. Das war für mich so eine, ja, so eine Grenze, so das macht man nicht.
Mhm. Mhm.
Ich hatte auch überhaupt keine anderen Konfessionen groß auf dem Schirm. Mhm. Ich wusste, es gibt evangelisch und katholisch, aber dass es nicht nur schwarz und weiß gibt in Deutschland, war mir auch nicht bewusst damals.
Mhm.
Und ja, später, also ausgetreten bin ich dann erst vor unserer Hochzeit, bevor ich meinen Mann geheiratet habe.
Okay. Hatte das was mit der Hochzeit zu tun oder war das Zufall, dass es so
zeitlich? Ja, das hatte einerseits was mit der Hochzeit zu tun und andererseits auch, dass er dann auch hätte Kirchensteuern zahlen müssen.
Ah, okay.
Wo ich dann gesagt habe, ich kann von meinem Mann nicht abverlangen, dass er Kirchensteuern zahlt,
mhm,
für etwas, wofür er nicht steht.
Mhm.
Mhm. Also wo ich gesagt habe, mit unserer Hochzeit braucht er auch nicht meine ADAC-Gebühren bezahlen. Deswegen wäre es nur unfair, wenn er die Leistung nicht in Anspruch nimmt und er dann wegen mir mitzahlen muss.
Mhm. Mhm.
Okay. Und ich hatte ja eh keinen großen, also mir hat das überhaupt nichts ausgemacht. Ich hatte so viele Punkte, also bevor wir geheiratet haben, haben wir auch schon unsere erste Tochter gehabt.
Mhm.
Also wir hatten auch schon ein Kind und wir haben uns dazu entschieden, das Kind nicht taufen zu lassen, weil ich eben gesagt habe, ich werde unseren Kindern alles beibringen, was sie benötigen, um eine Entscheidung für ihr Leben zu treffen, wenn sie groß sind.
Mhm.
Aber ich werde sie nicht taufen lassen.
Mhm. Mhm.
Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wo vielleicht die Familie ein bisschen ja, überrascht ist. Jetzt lässt sie sich nicht firmen, aber jetzt lässt sie ihre Kinder nicht taufen.
Mhm. Gab es da Stress oder nur Verwunderung?
Vereinzelt. Also nicht mit meinen Eltern. Es gab natürlich schon Leute, die dann gesagt haben, ja Mai, aber das arme Kind, was machst du, wenn es stirbt? Aber das war halt nicht meine Überzeugung. Meine Überzeugung war einfach, dass Kinder... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott Kindern irgendetwas zum Negativen auslegt, wenn sie nicht getauft sind, wenn sie früher von uns gehen. Und dann habe ich gesagt, ich muss meinen Kindern alles beibringen. Also ich werde sie christlich erziehen, aber ich werde sie nicht als Baby taufen.
Mhm. Mhm.
Deswegen war der Schritt dann zu sagen, ich trete aus der katholischen Kirche, war für mich kein großer... Ich hatte eh keinen Bezug zur Gemeinde, wo wir gewohnt haben. Und es war für mich kein großer Schritt.
Okay.
Du beschreibst ja jetzt verschiedene Phasen in deinem Leben, wo Kirche und Religion jetzt nicht unbedingt nur positiv sich auf dich ausgewirkt haben, sondern mit Stress verbunden sind, wo du dich durchsetzen musst, dich erklären musst und so weiter. Glaubst du im Nachhinein, dass es etwas, was dich irgendwie charakterlich selbstbewusster gemacht hat oder deinen Glauben so geshaped hat, wo du sagst, okay, Er wurde ausprobiert die ganze Zeit und geprüft. Und es war jetzt nicht einfach nur easy peasy die ganze Zeit, sondern der musste sich bewähren an verschiedenen Stellen. Würdest du dich als religiös selbstbewusst in Anführungsstrichen jetzt bezeichnen?
Ja, ich würde mich, glaube ich, jetzt als religiös selbstbewusst bezeichnen. Ich habe das früher oft für mich behalten, wenn ich neue Leute kennengelernt habe oder auch vor Freunden habe ich nicht gesagt, dass ich an Gott glaube. Das kam auch meistens nicht zur Sprache. Aber ich würde mich vielleicht auch als trotzig beschreiben manchmal. Ach, als religiös trotzig, weil ich nicht alles sofort übernehme, nur weil es mir jemand sagt, sondern dass ich das erst erleben und begreifen möchte und mir meine eigene Meinung dazu bilde.
Ich finde spannend, als du erzählt hast, dass so die Überlegung aus der katholischen Kirche, also auch so richtig auszutreten und im Sinne von, ich suche mir jetzt einfach eine andere Kirche, dass der für dich so eine totale Hürde und so eine totale Grenze gewesen ist. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil ich, am Anfang unserer Staffel ja schon besprochen, ich bin als Adventistin groß geworden und für mich war das auch irgendwie nie so richtig im Raum des Denkbaren, da zu sagen, nee, ich suche mir jetzt was anderes. So, also auch wenn ich teilweise dann wirklich auch dann mal so Krisen in der Jugend, dann war dadurch, dass halt so das ganze soziale Netzwerk und so die ganze Prägung und alles war irgendwie so tief adventistisch. Und heute, wenn ich das heute begründen soll oder heute darüber nachdenke, dann sage ich mir, naja, also es gibt irgendwie überall, gibt es Institutionen, die fehlerhaft sind und wo auch echt viel Scheiße passiert so und nur weil ich dann wechsle, habe ich jetzt nicht dann das Problem gelöst, sondern habe nur wahrscheinlich ein anderes Set von Problemen und habe dann gesagt so, hey, bei mir ist irgendwie dann aber einfach so viel, wo ich sagen kann, so hey, das stimmt aber irgendwie für mich, das ist irgendwie so sowas, damit kann ich arbeiten und da kann ich dann auch mit allem, was so an Dingen passiert, mit denen ich vielleicht nicht zurechtkomme oder mit denen ich nicht einverstanden bin oder so. Das ist irgendwie was, mit dem ich arbeiten kann. Trotzdem habe ich aber auch einige bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis, die gesagt haben, so ja, nee, also das kommt für mich nicht in Frage. Die, würde ich sagen, sonst auch so meinem Glaubensleben und auch so von der Vita her sehr ähnlich waren. Und die sind jetzt in anderen Gemeinden und sind da eben auch total glücklich, so was ich auch als total legitim finde. Jetzt Frage an dich, wie war das bei dir? Weil irgendwann, ich meine, du bist ja jetzt offenkundig nicht mehr in deiner ehemaligen Kirche und bist irgendwie bei uns gelandet. Was ist passiert, dass du gesagt hast, so naja, aber jetzt diese Mauer oder Grenze, wie du sie am Anfang beschrieben hast, so die ist dann irgendwann eingerissen. Was ist da passiert und was hast du dann praktisch gemacht, um dir was Neues zu suchen?
Ja, also da stand dann auch ein Umzug an. Wir sind von München dann nach Heppenheim gezogen. Und ja, da habe ich dann überlegt, dann soll ich mit meinen Kindern hier in die Kirche gehen? Und ich habe da, die Miara war noch ein kleines Baby, die habe ich dann, ich habe das dann einmal ausprobiert und habe wieder festgestellt, okay, mein Baby weint, ich muss raus. Das war immer so, die Kinder haben angefangen zu quengeln und ich habe den Raum verlassen. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich eigentlich immer nur vor der Tür stehe, nie im Gottesdienst dabei bin, sondern eigentlich draußen sitze mit meinen Kindern und da muss ich dann nicht mehr in die Kirche fahren, sondern ich kann auch einfach zu Hause einen Gottesdienst machen. Und ich habe mich da immer drauf berufen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin auch ich zugegen. Und so habe ich das dann auch gehandhabt. Ich habe dann gezählt, du bist die Nummer 1, du bist die Nummer 2 und ich bin die Nummer 3 und wir machen heute einen Gottesdienst. Manchmal kam dann auch noch eine Nachbarin oder eine Freundin aus dem Kindergarten dazu, die manchmal auch gar nicht religiös waren, sondern dann einfach gesagt haben, ach, das ist so schön, bei dir im Wohnzimmer zu sitzen und zu singen und du erzählst eine Geschichte. Und es ist haben sich dann so ein bisschen zu Hause gefühlt, so ein bisschen familiär und haben das auch dann nachgefragt, haben gefragt, hey, wenn du sowas nochmal machst, würden wir gern wieder dabei sein. Cool. Und das war so, ja, das war, ich habe mich aber trotzdem gefühlt wie so ein Einsiedler-Christ. So, ich kam damit auch ziemlich gut zurecht, weil es ist sehr einfach, wenn du deine eigene Religion hast, mhm, und dir auch niemand dagegen spricht. Mhm. Es ist keiner da, der dir sagt, hey, das sehe ich aber anders. Mhm. Es ist keiner da, der dir sagt, oh, hier rennst du aber in die falsche Richtung. Mhm. Und wie der Micky immer so schön sagt, es gibt Leute, die basteln sich dann ihren eigenen Glauben. Mhm. Und das ist schon...
Das habe ich jetzt nicht gehört, ich war kurz abgeschnitten. Was sagt der Micky so schön?
Dabei ging es gerade um dich. Ach, ich habe gerade gesagt, ich kann mich noch an unsere erste Bibelstunde erinnern, wo du gesagt hast, Karin, du bastelst dir da auch deinen eigenen Glauben.
Wie seid ihr zusammengekommen?
Ja, Moment, das kommt ja.
Interessante Story. Okay.
Jedenfalls sind wir dann irgendwann von Heppenheim wieder nach München gezogen und ja, wir haben dann Probleme in der Grundschule gehabt mit unserer Großen, woraufhin ich dann gesagt habe, ich muss eine andere Schule suchen. Es war irgendwie ein rechtsfreier Raum und ich wollte, dass meine Kinder auf eine christliche Schule gehen. Und ja, es gab ja doch auch viele Begleiter noch in München, die mich auch im Glauben begleitet haben. Der Pater Hanke zum Beispiel war unserer Familie sehr verbunden und der hat dann zufällig mitbekommen, dass es meiner Tochter nicht gut geht auf der Schule, und er hat dann eben mir die Emanuel-Schule empfohlen und hat gesagt, das ist eine ganz kleine Schule, ist eine christliche Schule. Sie entsprechen deinem Glaubensbild und du kannst dir sicher sein, dort wird es deinen Kindern gut gehen. Und er war da ein sehr, sehr fortschrittlich denkender Pfarrer. Und er hat auch gesagt, Karin, die Adventisten entsprechen eigentlich dem, was du glaubst. Also er hat gesagt, du glaubst nicht an eine Hölle, du lässt deine Kinder nicht taufen. Du hast da deinen Freigeist und du passt eigentlich gut in eine Gemeinschaft, aber such dir eine Gemeinschaft, weil deine Kinder brauchen eine Herde.
Ach, schön.
Und das ist ein Gedanke, der mich dann arg beschäftigt hat. Deine Kinder brauchen eine Herde. Kann sein, dass du gut klarkommst, kann sein, dass du alleine gut zurechtkommst, aber deine Kinder brauchen eine Gemeinschaft, in der sie geschützt aufwachsen und zu der sie gehen können, wenn sie sich mit dir streiten. Mhm. Und dieser Gedanke, dass meine Kinder ein zweites Zuhause haben, zu dem sie hingehen können, wenn sie sich mit mir zoffen, das ist ein sehr tröstlicher Gedanke für eine Mutter, dass ich weiß, okay, sie rennen nicht weg, mhm, sondern sie bleiben in der Herde und sind trotzdem irgendwie beschützt. Und so habe ich das auch empfunden. Also am Anfang habe ich gedacht, wow, Adventisten. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und gleich auf der ersten Seite kommen 1000 Negativberichte.
Die Adventisten-Sekte.
Habe ich mein Kind da angemeldet auf der Schule und dann, jetzt muss ich erstmal genau nachlesen, nicht, dass die da irgendwas in den Kopf setzen, was ich am Schluss wieder ausbügeln muss. Also ich hatte fürchterliche Angst, dass den Kindern irgendwas eingetrichtert wird, was ich mit meinem Glauben nicht vereinbaren kann. Mhm. Was dann schwierig wird, wieder rauszubekommen aus den Köpfen. Und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren und zu lesen und war einen Abend auch total entsetzt und habe gesagt, boah, die haben sich ihren eigenen Propheten gebastelt. Da ist so eine Ellen und keine Ahnung, ist das jetzt eine Heilige oder was soll das sein? Und hatte dann Angst, oh Gott, sie bringen den Kindern irgendetwas über eine Prophetin bei. Und da war ich sehr skeptisch am Anfang. Also das... Ich konnte aber auch nicht glauben, dass man nur negative Dinge liest. Es muss ja auch was Positives geben. Und darum habe ich mir dann ein paar Bücher auch bestellt und habe festgestellt, dass sie mehr ist wie eine große Schwester von mir, die mir mit Rat und Tat zur Seite steht, die gar nicht beansprucht, die Wahrheit zu sagen, sondern die einfach auch eine gute Beziehung zum lieben Gott hat und die mir eigentlich ähnlicher ist, als ich vermutet hätte.
Okay.
Also die mir in ihren Gedanken doch ziemlich aus der Seele spricht. Und dann, ja, und der nächste Schritt war eben, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt in so eine Gemeinde rein. Mhm. Und dann habe ich auch festgestellt, so, eine Freundin von mir ist ja sogar Siebenten-Tags-Adventistin. Die frage ich jetzt mal, die Miri, die frage ich jetzt mal, in welche Gemeinde ich am besten gehen kann, ohne aufgefressen zu werden. Und ich hatte das eigentlich schon gut geplant, habe mich auch gar nicht angekündigt, habe gedacht, ich gehe einfach hin. Ich gehe da in die Kirche rein, setze mich da mal hin. Niemand bemerkt, dass ich da bin. Mhm. So kannte ich das eben auch, ne? Du gehst in eine Kirche, keiner sagt dir Hallo, niemand merkt, dass du da bist, hörst dir an, was die predigen und dann entscheidest du, ob du da wieder hingehst. Und ich bin mit meinen Kindern in die Kirche gekommen und wurde gleich am Anfang begrüßt. Dann kam ich nach oben, da wurde ich dann sofort gelöchert. Wer bist du? Was machst du hier? Woher kommst du? Bist du zum ersten Mal hier? Mhm. Mhm. Und ja, da war ich ziemlich überrascht, weil ich noch, darauf war ich nicht vorbereitet, auf so einen herzlichen Empfang. Und das war eine ganz, ganz neue Erfahrung, in die Kirche zu gehen und so ein Welcome-Celebration hier zu erleben, ohne dass mich jemand kennt. Mhm. Das war schon faszinierend. Dabei habe ich habe wirklich versucht, auch niemandem auf die Füße zu treten. Ich habe nichts Buntes angezogen, was man so liest im Internet. Ja, ich habe nichts Buntes angezogen. Ich war ungeschminkt. Ich habe versucht, alle adventistischen Klischees zu erfüllen.
Ach du meine Güte.
Und habe dann gedacht, gut, dann entdeckt mich auch keiner und dann kann ich da einfach wieder rausgehen. Aber nein.
Aber ist es was gewesen, wo du sagst, also du hast es jetzt auch so ein bisschen, ich sag mal, halb neutral formuliert, das war faszinierend für dich, weil ich kenne auch einige und ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, dass so dieses... Also, ne, und nicht jeder kennt das eben mit Begrüßungsdienst und dann gibt es da Leute, die sind wirklich dafür abgestellt, dass sie dir Hallo sagen und gucken, dass du dich willkommen fühlst. Ich habe das aber auch schon von Leuten gehört, dass sie das eher als strange empfunden haben, dass das irgendwie so, ja, also war das, würdest du sagen, das war für dich nur positiv oder fandst du es auch ein bisschen strange oder wie fanden es deine Kinder?
Naja, also begrüßt wurden wir, ich glaube, von Alex und Daniel. Mhm. Und das war auf jeden Fall eine sehr herzliche Begrüßung. Und das, also ich glaube, es wäre strange gewesen, wenn mich irgendjemand anderes begrüßt, der mir jetzt nicht so... Ja, der jetzt nicht unbedingt zu meiner Peer Group gezählt hätte, wenn ich da so herzlich umarmt worden wäre. Ich meine, jeder hat so eine Freundin im Freundeskreis, wo die Oma mit bunten Lippenstift dich abknutscht oder so. Das ist nochmal was anderes, als wenn dich ein Schulkamerad oder so herzlich begrüßt. Mhm. Deswegen habe ich es nicht als distanzlos empfunden oder so.
Okay.
Also das gar nicht, sondern es war eher, ich habe gemerkt, es sind alle neugierig. Mhm. Es ist etwas Besonderes, wenn man hier einfach so reinspaziert. Mhm. Und ja, also die Begrüßung war herzlich, aber nicht unangemessen oder so. Mhm. Mhm. Und ich glaube, sie haben da auch genug Empathie, um jeden Menschen, der bei uns in die Kirche reinkommt, angemessen zu begrüßen. Mhm. Also ich glaube, das fällt auch unterschiedlich aus.
Mhm. Okay.
Also es braucht jetzt keiner Angst haben, wenn er bei uns in die Gemeinde kommt, dass er
von 100 Leuten umarmt wird.
Also es gab auch keine Konfetti,
das stimmt schon, keine was du, ja. Ich führe oft Gespräche über Atmosphäre in der Kirche und das ist schon interessant, also dass die Wahrnehmungen manchmal unterschiedlich sind. Also ich kenne Leute, also jetzt aus früheren Gemeinden, wo ich war, die sagen, das war die wärmste Kirche, die ich dann erlebt habe. Einen Tag später führe ich ein Gespräch mit einer anderen Person, die sagt, das ist die kälteste Kirche, die ich je erlebt habe, je nach Erfahrung, die man so ein bisschen gesammelt hat. Und ich glaube schon, dass Kirchen gut daran tun, eine ja, eine schlaue Willkommenskultur zu haben. Ich habe auch Dinge erlebt, wo Leute versucht haben, dann Neuankömmlinge innerhalb von 90 Minuten im Treppenhaus dann zu bekehren und ihnen alles zu erklären, was es so gibt, ja, wo ich dann einschreiten muss, manchmal aus guter Absicht, ja, aber halt in einem Stil, der weltfremd ist. Aber gut, das ist der erste Eindruck, der kann viel kaputt machen, der kann aber auch sehr viel Gutes tun. Nun ist es ja so, ich kann mich erinnern, das war im Winter, kann es sein, dass es...
Es war Herbst, November.
Genau. Und seitdem seid ihr nie wieder weggegangen. Also es hat jetzt wahrscheinlich nicht nur an der tollen Begrüßung gelegen.
Nein,
also... Wobei ich den Jungs, die dich begrüßt haben, da nichts absprechen will. Also alle Achtung, perfekt. Ich wusste gar nicht, wer dich begrüßt hat. Ja.
Also ich fand das einfach schön, dass ich eben, dass mich niemand bearbeitet hat und dass ich nicht den Eindruck hatte, okay, jetzt komme ich in einen Seminarraum und bekomme eine Gehirnwäsche, sondern dass ich wirklich den Eindruck hatte, es ist okay, so wie ich bin und ich bin hier willkommen, so wie ich bin. Mhm. Also ich glaube, es hängt auch sehr stark mit deinen eigenen Erwartungen zusammen, wenn du in eine neue Kirche gehst. Was hast du für Erwartungen? Und ich hatte eben keine Erwartung, herzlich begrüßt zu werden. Mhm. Ich habe nicht erwartet, dass mich etwas heute besonders überrascht oder besonders erfreut. Ich hatte eher die Erwartung, naja, es wird jetzt so schlimm da nicht sein. Mhm. Ich habe mich auch vorbereitet und habe mich auf manche Gespräche schon, habe mir ausgemalt, naja, wenn dich jetzt jemand fragt, wo du herkommst, was sagst du dann? Mhm. Also man geht da ja auch nicht so blauäugig hin. Ich habe mir vorher schon auch überlegt, okay, was will ich eigentlich hier? Was möchte ich rauskriegen? Mhm. Und ich habe mir eben Fragen gestellt wie, was wäre ein Grund, aus dieser Kirche wieder rauszugehen? was möchte ich in der Predigt nicht hören oder was möchte ich da hören? Dann habe ich auch Leute beobachtet, wie verhalten sich die anderen in der Kirche? Sind die komisch? Sind die, keine Ahnung, machen die irgendwelche komischen Zeichen oder irgendwas, wo ich sage, okay, das ist jetzt seltsam. Also habe auch geguckt, wie verhalten sich die Kinder? Sind die Kinder fröhlich? Sind die eingeschüchtert? Mhm. Also ich hab die Kirche schon einer gewissen Prüfung unterzogen.
Krass. Aber voll gut, dass du dir da auch so Gedanken gemacht hast. Also ich glaube, da sind viele lange nicht so strategisch unterwegs, wie du dir da Gedanken gemacht hast. Also ich finde, das ist fast schon eine gute Checkliste, die du gerade aufgezählt hast für Leute, die sich mal eine andere Gemeinde anschauen wollen oder grundsätzlich mal eine Gemeinde anschauen wollen. Ich finde, das kann man direkt so übernehmen.
Also wie verhält sich einfach die Gemeinde untereinander? Wie behandeln sie ihre Kinder? Und ich finde auch daran, wie eine Kirche die Kinder behandelt, sagt das sehr viel darüber aus, wie sie untereinander sind. Mhm. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass die Kinder erwünscht waren, dass die Kinder auch mal laut sein durften, dass sich niemand stört, wenn sie rumrennen mal oder wenn sie, ja, es waren plötzlich ganz viele Omas und Opas und Tanten und Onkel, die auch Freude an den Kindern hatten. Also es waren viele ältere Menschen, die sich gefreut haben, dass Kinder da sind. Es gab viele Jüngere, die sich mit den Kindern beschäftigt haben. Und auch so ein jüngeres Erlebnis war dann in der Gemeinde, als meiner Kleinen ein Potluck-Teller vollgepackt mit Essen im Treppenhaus runtergefallen ist. Und meine Große hat mich dann geholt und hat gesagt, hey, Mimi hat hier die Riesenschweinerei gemacht, komm schnell. Und bis ich im Treppenhaus war, war nichts mehr da. Und es war alles schon aufgeputzt. Und ich frage, was ist hier passiert? Hier ist doch gar nichts. Und dann habe ich die Miara gesucht und komme dann unten bei den Toiletten, höre ich dann, wie zwei ältere Damen der Miara helfen, sich sauber zu machen. Und sie haben ihr geholfen, die Hände zu waschen, ihr Gesicht wieder sauber zu machen, haben sie getröstet und haben gesagt, hey, ist nicht so schlimm. Das ist uns allen schon mal passiert. Und das war wirklich ein schöner Moment, wo ich gesehen habe, okay, man kümmert sich hier auch um die Gemeinde. Also jeder ist füreinander da. Das ist ein schöner Moment gewesen, als ich gesehen habe, okay, es kommt jetzt hier niemand und das putzt du aber auf oder schimpft die Kinder und sagt, pass doch mal auf, sondern es waren zwei Frauen da, die sich um das Kind gekümmert haben und noch zwei Männer, die das Treppenhaus geputzt haben.
Sehr gut.
Und das war wirklich ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, das ist eine Gemeinschaft, wo die Kinder auch beschützt und behütet aufwachsen können.
Das ist zwar jetzt nicht komplett zum Thema, aber das ist schon wichtig, was du sagst. Ich bin sehr alt mittlerweile, aber ich kann mich an meine Kindheitskirche erinnern und sie war nach allen möglichen Gesichtspunkten, die man heute anwenden würde an einer Kirche, fehlerhaft, theologisch kompliziert, vom Auftritt. Also wenn du dort in die Gemeinde gekommen wärst, dann hättest du deine Checkliste abgearbeitet, da wären einige krasse Dinge dabei gewesen. Also bis auf die Geheimsignale, also die gab es da auch nicht. Aber woran ich mich erinnere, ist ein Grundgefühl der Wärme, der Akzeptanz, der familiären Nähe, außerhalb von meiner Familie, also jetzt nicht nur meine Eltern, sondern ich habe das Gefühl gehabt, dass ich da Tanten, Onkels, Opas und Cousins hatte, die gar nicht zu meiner Familie gehört haben. Das war das Grundgefühl, ja, und diese Nähe hat mir letztendlich bei allem rationalen Dingen, die mir später gesagt haben, oh, Kirche und so und so und so, das Grundgefühl ist geblieben, das Gute, ja. Und da kann ich nur ältere Leute in Kirchen ermutigen und ermuntern, auch wenn die Eltern von heute ein bisschen empfindlicher geworden sind und ein bisschen mehr darauf achten, was ihre Kinder dürfen und nicht dürfen, trotzdem da mal ein bisschen so offensiver zu sein und mal gerne die Rolle der Tante, des Onkels oder so zu übernehmen, weil das ist Gold wert. Das ist Gold wert, jemanden zu haben in der Kirche, wo du sagen kannst, ich kann zu dem hingehen. Ich merke, dass leider Gottes heute ältere Leute viel unsicherer geworden sind im Umgang mit fremden Kindern. Ja, ist auch der Zeit geschuldet und auch den Skandalen geschuldet und man ist immer vorsichtig und weiß nicht, ja. Aber da wünschte ich mir so ein bisschen diese Unbeschwertheit an manchen Stellen dieses Positive, weil auf mich hat es einen mega Einfluss gehabt, einen positiven in Bezug auf Religion und Kirche.
Aber ich würde sagen, also, ich meine, du hast es ja teilweise auch schon gesagt eben, aber ich finde, dass man da wirklich sehr individuell drauf schauen muss, wie die Leute auch drauf sind. Also ich würde es sofort unterschreiben, zu sagen, hey, setzt euch mehr damit auseinander und guckt, was gut ist und was geht. Also schaut, auf welchem Wege man mit auch den anderen Generationen in Kontakt treten kann. Das ist ja auch nicht nur eine Einbahnstraße, also auch die Jüngeren mit den Älteren und so weiter und so fort. Aber was ich ganz bezeichnend finde, ist, ich habe dir gerade gelauscht, was so deine Erfahrungen waren und das klang fast so ein bisschen, als hätten wir dich bezahlt. Erzähl doch mal, wie toll es bei uns ist. Wir haben sie nicht bezahlt, versprochen.
Das ist keine Schauspielerin.
Genau. Karin gibt es wirklich. Sie geht wirklich bei uns in die Gemeinde. Genau, ja. Aber also ne, ich glaube und ich finde das total schön, dass du da so gute Erfahrungen gemacht hast. Und ich glaube auch, dass glaube von Herzen, dass wir eine Gemeinde sind, die auch genau solche Erfahrungen schaffen kann bei Menschen, weil wir eine herzliche Gemeinde sind. Ich lerne es aber auch kennen und habe auch schon Geschichten gehört, wo Leute dann eben schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und das nicht unbedingt, weil sie an die falsche Person geraten sind, die mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, sondern auch einfach, weil im Prinzip genau das, was du als sehr positiv erlebt hast, die dann eben eher als negativ oder übergriffig oder wie auch immer erlebt haben. Und ne, würde ich auch sofort unterschreiben, wir leben einfach in einer anderen Zeit. Und deshalb, glaube ich, muss man auch im Umgang mit fremden oder halbfremden Menschen, muss man einfach sehr, sehr viel differenzierter und sensibler unterwegs sein und gucken, okay, ist das jetzt jemand, bei dem ist es gut? Ist das jetzt jemanden, bei dem kann ich das machen oder sollte ich es eher sein lassen? So, und würde aber sofort unterschreiben, dass es total wichtig ist zu gucken, kann ich mit den Menschen in Kontakt treten, aber dass es dann eben eine Frage ist, wie man das macht. So.
Also ich denke, dass man auch selbst als Person die richtige Gemeinde für sich finden muss.
Mhm. Ja.
Dass man eben dann auch schauen muss, passt diese Gemeinde zu mir oder passe ich in die Gemeinde oder schaue ich mir vielleicht noch 2, 3 andere Gemeinden an? Also die Streuung ist wie in jeder Kirche sehr groß. Es gibt sehr viele unterschiedliche Gemeinden und ich glaube, da muss einfach jeder das für sich Richtige finden oder das, was sich richtig anfühlt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass für viele unsere Gemeinde vielleicht zu bunt, zu laut, zu hektisch ist. Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es manchmal zu modern ist für manche Menschen, die dann eher etwas, die Kirche anders erleben wollen als wir. Mhm. Aber es steht ja auch jedem frei, sich da eine eigene Gemeinde zu suchen, in der er sich wohlfühlt. Aber ja, aber für uns hat es damals gepasst und wir fühlen uns auch jetzt noch immer sehr wohl. Schön. Und ja, es gibt da, glaube ich, wir haben uns auch damals, also mein Mann hat sich ja mit mir taufen lassen. Also wir haben die Entscheidung gemeinsam getroffen. Erst war ich so die treibende Kraft und habe gesagt, du, ich glaube, ich lasse mich da taufen. Mhm. Und ja, und der Martin hat dann gesagt, wohin du gehst, gehe auch ich. Ach. Und dann machen wir das gemeinsam.
Schön. Man muss dazu sagen, dass wir Martin auch sehr gerne mit dir zusammen jetzt hier hätten sitzen haben. Martin hat dann aber relativ schnell gesagt, er würde gerne auf der zuhörenden Seite bleiben. Das ist auch total in Ordnung. Aber an dieser Stelle einen lieben Gruß an Martin und wie schön, dass ihr das alles so gemeinsam macht und jetzt eben auch gemeinsam bei uns in der Gemeinde seid. Das finden wir richtig gut. Cool. Ja. Okay. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Karin, auch von meiner Seite aus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du wolltest noch was sagen?
Ich wollte noch was sagen. Und zwar, du hattest mich gefragt, was meinen Glauben ausmacht. Mhm. Also was macht deinen Glauben aus? Und da habe ich mir gestern Abend beim Spazierengehen noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und für mich ist an Gott zu glauben etwas sehr Existenzielles, was eine Bedeutung in meinem Leben hat. Das ist was anderes, wenn ich sage, ich glaube an Gott, als wenn ich sage, ich glaube, dass es morgen regnet. Das hat vielleicht, das hat keinen so großen Einschnitt in meinem Leben, wenn ich sage, okay, dann muss ich einen Regenschirm mitnehmen oder auch nicht. Das ist etwas ganz anderes, weil wenn ich sage, ich glaube an Gott, dann ist das auch eine Aussage darüber, ob ich eine Beziehung zu ihm habe oder nicht, ob da eine Beziehung zu Jesus da ist oder nicht. Und das ist nicht nur etwas, was ich für wahr halte, sondern auch etwas, wo ich eine lebendige Beziehung eingegangen bin. Mhm. Und diese Beziehung schließt bei mir eben auch Konflikte, ja, Zweifel und Ablehnung, das ist da nicht ausgeschlossen. Das ist wie in jeder Beziehung, wo ich sage, meine Beziehung zu Gott ist auch von solchen Hindernissen geprägt. Mhm. Dass ich merke, dass ich auch manchmal nicht alles gut finde, was er jetzt gut findet, oder dass wir da im Unreinen sind, was es dann zu klären gibt. Also das ist eine ständige Arbeit an einer Beziehung, wie auch in einer Ehe, wo man immer darum ringt, mit diesem Wesen, das mir doch irgendwie alles bedeutet, aber so anders ist als ich, dass wir zusammen leben und dass ich mich doch nach seiner Nähe auch sehne. Ich glaube, das ist wirklich ein Unterschied, wenn man sagt, ich glaube an Gott, als wenn du sagst, ich glaube an die Farbe Rosa. Ja. Das ist so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist wichtig, dass wenn man sagt, ich glaube an Gott, dass es in einem andere Gefühle auslöst, als zu sagen, ich glaube, dass es morgen regnet.
Mhm. Ja, stimmt.
Das wollte ich so zum Abschluss noch.
Ja, vielen, vielen Dank.
Schlusswort. Gutes Schlusswort. Karin, ganz lieben Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast. Du sitzt gerade eigentlich quasi im Urlaub und hast dennoch uns die Zeit gespendet. Das finden wir richtig gut. Falls du, lieber Zuhörer, in irgendeiner Art und Weise dazu Gedanken, Anregungen hast, ich weiß nicht, Karin, hast du irgendwie einen Instagram-Account oder irgendwas, den wir verlinken können, falls jetzt jemand sagt, deine Geschichte finde ich super inspirierend, ich würde gerne mit dir in Kontakt treten, oder machen wir das dann über uns und leiten die Leute dann zu dir weiter?
Also mein Instagram-Account ist @CaptainKarin und ich habe noch den Pfadfinder.Waldfrieden-Account.
Ach, guck.
Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Die Pfadfinder freuen sich.
Wunderbar, wunderbar. Verlinken wir auch alles in den Shownotes. Das heißt, da könnt ihr auch sonst einfach die Karin direkt ansprechen. Ansonsten freuen wir uns, in 2 Wochen einen neuen Gast und ein neues Thema bzw. eine neue Geschichte zu hören und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Guck mal, und jedes Mal denke ich, heute machen wir einfach knackige 40 Minuten. Und jedes Mal denke ich, ja, Stunde gerissen.